Ja, ich habe heute Abend oder ich habe heute überlegt, was ist vernünftig, was ist weise, welches Thema auf dem Zettel steht, wie können wir das Evangelium predigen oder wie sollen wir das Evangelium predigen. Aber ich dachte, dass Andreas dazu sehr viel schon gesagt hat und auch noch sagen wird über das Wie. Und so habe ich mich dann entschlossen, nach Absprache mit Wilfried, dass ich darüber spreche, was ist das Evangelium? Das ist eigentlich ein bisschen trockeneres Thema, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und ich sage auch sofort am Anfang, dass es ein sehr polemischer Vortrag sein wird, im buchstäblichen Sinn. Auch ein sehr einseitiger Vortrag. Wenn ich ein anderes Publikum hätte, würde ich wahrscheinlich eine ganz andere Seite betonen. Aber ich glaube, diese eine Seite, die ich etwas sehr stark betone, muss einfach auch einmal angerührt und gesagt werden. Was ist das Evangelium? Ich bin auch total motiviert worden durch Andreas, denn er sagte unter anderem, zur Liebe gehört auch, dass man korrigiert. Also den Satz habe ich mir auf jeden Fall behalten. Etwas, was dem Andreas wahrscheinlich nicht so leicht fällt wie mir. Dafür kann ich nicht so schön grinsen und lachen wie er. Jetzt habe ich meine Bibel vergessen. Das Thema, was ist das Evangelium, ist sehr, sehr umfangreich. Und natürlich kann ich in einem Vortrag das nicht erschöpfend behandeln. Ich habe auch nicht über alle Aspekte genügend nachgedacht, dass ich darüber etwas sagen könnte. Ich werde heute nur einige Schwerpunkte setzen. Im Neuen Testament wird vom Evangelium des Reiches gesprochen, Evangelium der Herrlichkeit, Evangelium des Christus, Evangelium Gottes, Evangelium des Herrn, Evangelium des Friedens. Da wird geredet vom ewigen Evangelium. Paulus spricht von seinem Evangelium und auch von einem anderen Evangelium. Also das Neue Testament ist voll davon, bestimmte Aspekte des Evangeliums anzudeuten oder deutlich zu machen. Und ich werde nur auf einige wenige Punkte eingehen. Ich möchte kurz das Wort Evangelium erklären, was das Wort bedeutet, von der Herkunft her. Und dann werde ich ein bisschen ausführlicher über den Aspekt der Buße sprechen, der sehr, sehr wichtig ist, aber in unserer heutigen Zeit auch von uns, und ich muss mich anschließen, oft vernachlässigt oder unterbetont wird. Und zum Schluss werde ich versuchen, noch das Wort vom Kreuz vorzustellen, eigentlich das schönste Thema, aber das wird auch heute nur sicherlich angetippt werden von mir. Also zuerst einmal das Wort oder der Begriff Evangelium. Das griechische Wort Evangelium kann man übersetzen mit gute Nachricht oder gute Botschaft, das wissen wir alle, oder Siegesbotschaft. Und dieser griechische Begriff, der wurde damals zur Zeit des Paulus gebraucht und entstammt dem religiösen Wortschatz der Römer. Und er wurde in Verbindung mit dem Kaiserkult gebraucht. Also die Kaiser, das wissen wir, galten ja damals als göttliche Personen. Und wenn also ein Nachkomme geboren wurde, der Nachkomme eines Kaisers, also der zukünftige Kaiser, dann wurde das als ein Evangelium bezeichnet. Auch die Nachricht seiner Thronbesteigung oder irgendwelche Regierungserlasse, die wichtig waren, wurden als Evangelium verkündigt. Also das Evangelium war damals nicht irgendeine Nachricht aus Sport, Politik oder sonst irgendetwas, sondern hatte so etwas wie eine Heilsbedeutung, war also für das religiöse Leben damals der Römer ein ganz wichtiger Begriff. Interessant ist, dass das Wort Evangelium im Neuen Testament gar nicht so sehr oft vorkommt. Der Apostel Johannes braucht das Wort Evangelium nur ein einziges Mal in der Offenbarung. In den Evangelien, in seinen Briefen kommt das nicht vor. Petrus erwähnt es zweimal in 1. Petrus 1 und 4. Aber der Apostel Paulus in seinen Briefen gebraucht dieses Wort, diesen Begriff sehr, sehr oft. Und genau dieser Apostel hat einen Brief geschrieben, um das Evangelium zu erklären. Und das ist welcher Brief? Wissen wir alle? Römerbrief, ganz genau. Und einen Brief, um das Evangelium zu verteidigen. Galaterbrief. Sehr gut, schön. Und lesen wir mal die ersten Verse des Römerbriefes. Das ist auch ein ganz guter Einstieg in das Thema. Also im Römerbrief wird das Evangelium erklärt. Römer Kapitel 1, Abvers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unserem Herrn, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter welchem auch ihr seid, Berufene Jesu Christi, und so weiter. Das finde ich also sehr interessant, dass dieses Evangelium so beginnt. Und ich denke, für die Römer, denen hat es in den Ohren geklingelt. Denn hier ist die Rede von einem Sohn Davids, Kraft erwiesen, Sohn Gottes, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Also das war wirklich Evangelium, eine ganz wichtige Botschaft, eine Heilsbotschaft, die ernst genommen werden soll und muss. Und diese Botschaft ist so herrlich und so durchschlagend für den Apostel Paulus und ich hoffe auch für uns, dass er dann weiter sagt in den nächsten Versen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine, oder es ist Gottes Kraft oder Dynamit zum Heil jedem Glaubenden. Und wenn das also so ist, dass das Evangelium eine Heilsbotschaft ist, eine Botschaft mit ganz großer Auswirkung für alle Nationen, wie Paulus hier sagt, dann muss natürlich diese Botschaft auch entsprechend verkündigt werden. Ich fand hier in diesem Buch, in der Kraft des Geistes, Verkündigung mit Vollmacht, einige Sätze, die habe ich mir angestrichen. Das Problem, um das es geht, ist der radikale Bruch zwischen der Botschaft von einem blutigen Kreuz und gekonnten, ausgeklügelten, spielbergschen Methoden, sie weiterzusagen. Das Kreuz Christi gibt nicht nur die Substanz unserer Predigt vor, sondern es soll auch den Stil bestimmen, in dem wir sie vortragen. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn wir eine Heilsbotschaft zu verkündigen haben, von solch einer Bedeutung und Auswirkung, dann wird diese Botschaft auch den Stil unserer Verkündigung prägen. Also dann werden wir nicht wie ein Klon auftreten und Hallotria machen. Können wir uns nicht vorstellen, wenn damals ein Herold des Königs ein Evangelium predigte, eine Botschaft für das ganze Volk predigte, dass er da seine Späße gemacht hat, sondern er hat in dem nötigen Ernst und der nötigen Autorität diese Botschaft weitergegeben. Also wenn wir eine Ahnung haben, einen Eindruck haben von der Wichtigkeit dieser uns anvertrauten Botschaft, dann wird das auch den Stil unserer Predigtenverkündigung bestimmen. Das meine ich, ist ganz wichtig, dass wir es beachten. Aber bevor jetzt der Apostel Paulus in den folgenden Kapiteln über die Bedeutung des Kreuzes spricht, über den Gnadenstuhl, über die Versöhnung, Rechtfertigung in den Kapiteln 3, 4, 5 und so weiter, behandelt er zunächst einmal von Kapitel 1 ab Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20 die Gottlosigkeit und die völlige Verdorbenheit und Verlorenheit des Menschen, der unfähig ist, Gott zu gefallen. Und damit kommen wir also zu einem sehr aktuellen und notvollen Punkt, an dem das Dilemma der heutigen Evangelisation und auch die Ursache vieler oberflächlichen Bekehrungen deutlich wird. Genau das, was Paulus hier an den Anfang ausführlich erklärt, das wird heute von uns oft nur sehr oberflächlich gepredigt. Und wenn ich euch das sage, dann ziehe ich mir diesen Hut natürlich selbst auch an. Ich muss mich da auch immer wieder hinterfragen, ob ich wirklich diesen Punkt des Evangeliums ausführlich und genügend deutlich mache. Wenn ich gesagt habe, dass das die Ursache vieler oberflächlichen Scheinbekehrungen ist, ich denke auch, die Tatsache, dass wir heute so viel Nacharbeit machen müssen, so viel Seelsorge üben müssen, so viele Seelsorgebücher haben, das gab es in vergangenen Jahrhunderten kaum. Warum eigentlich nicht? Weil in vergangenen Jahrhunderten die Predigt des Evangeliums so deutlich war, dass Scheinbekehrungen nicht ausgeschlossen waren, die gab es zu allen Zeiten, aber prozentual doch sehr viel weniger waren. Und die Leute, die wussten, was sie zu tun hatten, wenn sie sich bekehrten, Und wenn sie auch als Gläubige in der Verkündigung waren, wurden ihnen deutliche Worte geredet. Und deswegen ist oder war Seelsorge nicht so ein wichtiges Thema wie in unserer Zeit, wo, wie ich meine, oft eine oberflächliche Verkündigung ist, sowohl des Evangeliums wie auch in der Gemeinde, und deswegen so viel Nacharbeit in der Seelsorge praktiziert werden muss. Und ich bin überzeugt, wenn wir das Evangelium wirklich ausreichend und deutlich verkündigen würden, hätten wir viel weniger Arbeit hinterher in der Nacharbeit in der Seelsorge. Natürlich hätte das auch zur Folge, dass unsere Evangelisationsverkündigungen dann auch auf andere Reaktionen stoßen würden. Wenn wir die Buße so betonen würden, wie Paulus das getan hat oder wie die Puritaner oder der Weckungsprediger es getan haben, dann würde man nach einer Verkündigung nicht aufstehen und klatschen oder auch zwischendurch klatschen. Und mir ist das auch einmal passiert im Gefängnis, werde ich nie vergessen. In Siegburg hatten wir dann Evangelisation bei den Knackis. Nun, die kennen das natürlich nicht besser. Ich hatte dann gepredigt und ich war ganz verwirrt anschließend. Haben die dann Beifall geklatscht. Ich wusste gar nicht, wofür. Ich habe, meine ich, ihnen nicht geschmeichelt. Aber sie meinten, das gehört dazu, wenn einer was gesagt hat, dann muss man anstandshalber dann auch Beifall klatschen. Heute ist das üblich geworden in manchen Verkündigungen, auch evangelistischen Verkündigungen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jesus oder der Apostel Paulus oder der Weckungsprediger mit dieser Reaktion rechnen konnten, wenn sie das Evangelium gepredigt haben. Vielleicht ein Beispiel dafür, John Wesley, der mir, und ich hoffe euch auch theologisch zwar nicht so nahe steht, aber in seiner Hingabe ein ungeheures Vorbild ist, der hat ja ein Tagebuch geschrieben, das ist sehr, sehr interessant zu lesen. Der hat einen ausgezeichneten Stil, sehr kurz, knapp, manchmal ein bisschen sarkastisch. Der schreibt einmal von einer Straßenevangelisation, war noch keine 100 Meter gegangen, als uns der Pöbel aus sowieso wie eine Flut überfiel und überwältigte. Der Mob verteidigte sich so gut er konnte, die Leute waren jedoch fast alle müde und außerdem in der Minderheit, sodass sie in kurzer Zeit von den Gegnern zusammengeschlagen wurden. Die anderen rannten weg und überließen mich meinem Schicksal. Also er hatte morgens früh schon gepredigt und der Mob war da und so weiter und so weiter. Es war hoffnungslos, irgendetwas sagen zu wollen, denn der Lärm auf beiden Seiten glich dem Gebrause der See. So zerrten sie mich den ganzen Weg entlang, bis wir in die Stadt kamen. Ich bemerkte, dass die Tür eines großen Hauses offen stand, wollte schnell hineingehen, aber ein Mann ergriff mich bei den Haaren und zog mich rückwärts in die Mitte des Pöbels zurück. Sie zerrten mich weiter durch die Hauptstraße, von einem Ende der Stadt bis zur anderen. Die ganze Zeit über sprach ich zu denen, die mich hören konnten, ohne irgendwelche Müdigkeit oder Erschöpfung zu verspüren. Also das ist wirklich eine interessante Art von Evangelisation. Er ist wirklich zu den Leuten hingegangen. Im Westen der Stadt sah ich eine Tür halb offen stehen. Ich ging geschwind darauf zu und wollte ins Haus gehen, aber ein Mann, der im Laden stand, ließ mich nicht durch, da die Masse sonst, wie er meinte, sein Haus niederreißen würde. Während ich an der Tür stand, fragte ich, wollte mich nicht erst einmal sprechen lassen? Viele schrien, nein, nein, schlacht ihm den Schädel ein, nieder mit ihm, tötet ihn sofort. Andere sagten, nun, wir wollen ihn erst hören. Ich fragte weiter, was habe ich denn verbrochen? Habe ich auch nur einen von euch in Wort oder Tat beleidigt? Ich sprach noch eine Viertelstunde lang, bis meine Stimme völlig versagte. Da erhoben die Massen ihre Stimmen und brüllten, weg mit ihm, weg mit ihm! In der Zwischenzeit erholte ich mich körperlich, auch meine Stimme kehrte zurück und ich betete laut. Da wandte sich der Mann, der vorher den Mob angefeuert hatte, um und sagte, mein Herr, ich werde mein Leben für Sie lassen, folgen Sie mir und keiner soll es wagen, Ihnen auch nur ein Haar zu krümmen. Zwei oder drei seiner Kumpane bestätigten sein Wort, indem sie dicht an mich herantraten, um mich zu schützen. Zur gleichen Zeit rief der Mann im Laden, Pfui, schämt euch, lasst ihn gehen. Ein aufrichtiger Mann, ein Fleischer, der ein wenig abseits stand und sagte, dass es eine Schande wäre, was die Leute vorhätten, riss nacheinander vier oder fünf der größten Hitzköpfe zurück und so weiter und so weiter. Also das war damals Evangelisation, wenn man zu den Menschen ging, wurde man entsprechend behandelt. Nun, das erleben wir heute nicht mehr, natürlich vielleicht, weil wir etwas zivilisierter geworden sind. Aber ich denke, das hängt auch mit der Botschaft zusammen, die wir verkündigen. Die Botschaft dieser Männer damals war so deutlich, so radikal, so provozierend, dass die Leute wirklich zu Steinen gegriffen haben und die Gemüsehändler bei Whitfield oder in seinen Predigten, vor seinen Predigten, kostenlos jede Menge faules Gemüse anboten für alle, die sich damit bewaffnen wollten oder faule Eier. Und haben dann losgefeuert. Also das war damals eine spannende Sache, zu evangelisieren. Natürlich, Whitfield hat dann auch seine Freunde in dieser Versammlung, junge Männer, die gucken da drauf, wer die ganzen Taschen voll hat mit Eiern. Ging dann mal ganz cool dann durch die Reihen und klatscht dann plötzlich auf die Hosentaschen dieser Leute. Dann wurde es denn übel vor eigenem Gestank und sind dann abgehauen. Also das nebenbei. Heute müssen wir sagen, dass wir oft ein Evangelium verkündigen, das letzten Endes nur noch die Botschaft hat, Jesus liebt dich. Und das ist einfach ein verkürztes Evangelium, wenn man das überhaupt noch Evangelium nennen kann. Beim letzten Jesustag, 11. September im letzten Jahr in Berlin, da waren also 30.000 bis 40.000 Leute in Berlin zusammen, um mit Plakaten, Luftballons, Sprechchören, Bannern durch die Stadt zu ziehen. Manche von euch haben das vielleicht sogar miterlebt. Da war auf einem der Transparente das Wort zu lesen: Gib Jesus eine Chance. Ich meine, die Leute, die solch ein Plakat mit sich rumschleppen, die haben das sicherlich gut gemeint und der Herr wird das auch anerkennen. Aber mit dieser Aufforderung wird der Jesus als ein hilfloser Bettler hingestellt, der auf unsere Almosen oder auf unser Erbarmen irgendwie angewiesen ist. Gib Jesus eine Chance. Und damit wirkt eigentlich das Evangelium auf den Kopf gestellt und pervertiert. Denn nicht Jesus braucht eine Chance, sondern der Mensch kann glücklich sein, wenn er die Möglichkeit bekommt, sich zu bekehren, sich zur Umkehr rufen zu lassen. Die Botschaft, die uns aufgetragen ist, ist für den normalen Menschen auf der Straße weder interessant noch frohmachend, sondern höchst ärgerlich und anstößig. Denn der Missionsbefehl des Herrn im Lukas-Evangelium lautet: In seinem Namen muss was gepredigt werden? Buße und Vergebung der Sünden aller Nationen. Es beginnt also mit der Buße als ein Teil, ein wichtiger Teil des Evangeliums. Und deswegen beginnt auch Paulus seine Erläuterung des Evangeliums in Römer 1 mit Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. In diesem schönen Büchlein, leider gibt es das nicht mehr, von Onkel Ernie, der ist manchen von euch bekannt, Ernie Klassen, der war ja wirklich ein Meister in der persönlichen Evangelisation und auch in der Situationspredigt. Der schreibt in diesem Büchlein hier, man trifft sich nie von ungefähr, ein Erlebnis, das ist typisch für ihn. Vor vielen Jahren, als unsere Bibelschule noch in Kalka am Niederrhein war, fuhr ich nach Kleve und habe da in einem Lebensmittelgeschäft eingekauft. Da stand eine Dame und sie gab jedem eine Suppe zu probieren. Das kennen wir ja bei Aldi und so weiter, da gibt es dann ab und zu mal von Knorr oder Maggi dann so eine Suppe. Eine Zeit lang sah ich ihr zu und beobachtete, dass nur wenige Leute das Angebot der Frau annahmen. Die meisten gingen vorüber. Endlich ging ich zu ihr und sagte: Sie haben das gleiche Problem wie ich. Sie bieten ein Geschenk an und niemand nimmt es. Sie alle gehen vorbei. Ich möchte gerne Ihre Suppe probieren. Aber ich biete Ihnen auch ein Geschenk an. Ich bin Beauftragter des Herrn Jesus. Das Geschenk ist das ewige Leben durch den kindlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber sehr, sehr viele gehen vorbei und wollen es nicht annehmen. Ich finde, das ist ein sehr schönes und anregendes Beispiel für eine Situationspredigt, wenn man das so überhaupt nennen kann, aber auf jeden Fall für einen Anknüpfungspunkt, für eine Möglichkeit, mit einem Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber das Bild hinkt. Denn die Frau im Supermarkt, die bietet etwas an, was gut schmeckt und was unserem Selbsterhaltungstrieb auch entspricht. Aber der Bußruf, also der Ruf zur Umkehr, ist für die meisten Menschen widerlich, abstoßend, überhaupt nicht bedürfnisorientiert und gleich daher nicht so sehr eine wohlschmeckende Suppe, die gut gewürzt ist, sondern mehr einem Brechmittel, zu dem nur der dankbar greifen wird, der eine vergiftete Speise zu sich genommen hat. Darf ich das so deutlich sagen? Oder? Okay. Und ich meine, das wäre wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Für wen ist das Evangelium eine frohe Botschaft? Doch nur für denjenigen, der weiß, dass er Rettung braucht. Für alle anderen ist es ein Brechmittel. Spurgeon schreibt einmal: Der Arminianer sagt, wenn der Mensch will, kann er errettet werden. Wir antworten: Werter Herr, das glauben wir alle. Das Problem ist nur, der Mensch will nicht. Wir behaupten, dass kein Mensch zu Christus kommen will, wenn er nicht zu ihm gezogen wird. Das behaupten wir nicht nur, sondern Christus selbst sagt es. Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und solange dieses Ihr wollt nicht in der Schrift steht, werden wir auch keine andere Lehre vom freien Willen des Menschen glauben. Es ist seltsam. Wenn die Leute über den freien Willen reden, sprechen sie über etwas, was sie überhaupt nicht verstehen. Nein, sagt der eine, ich glaube, dass der Mensch errettet werden kann, wenn er will. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Die Frage ist, kann der Mensch von Natur aus überhaupt wollen, sich den demütigen Bedingungen des Evangeliums zu unterwerfen? Wir erklären auf Grundlage der Autorität der Bibel, dass der Wille des Menschen derart auf Unheil ausgerichtet, dermaßen verdorben und so sehr zu allem Übeltaten bereit ist und so sehr allem Guten abgeneigt ist, dass ohne die mächtige, übernatürliche und unwiderstehliche Einflussnahme des Heiligen Geistes kein Mensch jemals zu Christus gezogen wird. Also ich sage nochmal entschuldigend, ich betone jetzt mal mit Nachdruck eine Seite, die allgemein etwas vernachlässigt wird. Tozer, dessen Bücher ich außerordentlich schätze, einige liegen auch zu Sonderpreisen dahin an der Wand, der schrieb einmal vor einigen Jahren, das ist jetzt schon 40, 50 Jahre her, die Bemühungen der liberalen und neo-evangelikalen Modernisten, Menschen für Gott zu gewinnen, indem sie die sanften Seiten der Religion hervorkehren, sind ein unsägliches Übel, weil dabei vor allem der eigentliche Grund für unsere Trennung von Gott unterschlagen wird. Also Tozer hat das schon vor 40, 50 Jahren deutlich gesehen, wenn wir nur die sanfte Seite des Glaubens, des Evangeliums deutlich machen, dann wird der eigentliche Grund unserer Trennung von Gott unterschlagen. Ich zitiere noch einmal Tozer. Dies Konzept des Christentums ist wenig mehr als ein schwächlicher Humanismus, gepaart mit genauso schwachem Christentum, um ihm kirchliche Weihen zu verleihen. Man kann es schnell an seinem Ansatz erkennen. Stets beginnt es mit dem Menschen und seinen Bedürfnissen, dann erst sieht es sich nach Gott um. Wahres Christentum offenbart Gott als den, der die Menschen sucht, um sie von ihrem Drehen um sich selbst zu befreien. Und ein anderer Mann, der das vor 150 Jahren schon geschrieben, Søren Kierkegaard, und das sind natürlich auch hier sehr harte Worte, auch sehr einseitig, aber das muss mal gesagt werden. Falls nicht das Sündenbewusstsein einen Menschen treibt, so muss ein Mensch verrückt sein, um sich mit dem Christentum einzulassen. Es muss ein Ende gemacht werden mit dem weichlichen Geschwätz davon, dass das Christentum die tiefste Sehnsucht befriedige und so weiter. Nein, nur Kampf und Not eines geängstigten Gewissens können einem zu dem Wagnis helfen, mit dem Christentum etwas zu tun haben zu wollen, sonst ist es zum Ärgernis und soll zum Ärgernis sein. Nun, warum hat der heutige Mensch kein Bedürfnis nach diesem Evangelium? Ich glaube, weil er keine Selbsterkenntnis hat und damit natürlich auch keine Sündenerkenntnis, weil er Gott und die Eigenschaften Gottes nicht kennt. Er kennt seine Heiligkeit nicht, seine Gerechtigkeit nicht, seine Souveränität nicht, seine Gnade nicht und seine Liebe auch nicht. Genau das muss, meine ich, in unserer Evangelisation deutlich gemacht werden. Das ist ein ganz wichtiger, unverzichtbarer Bestandteil des Evangeliums, dieser Heilsbotschaft. Die meisten von uns kennen diesen bekannten Satz von Calvin, nur im Spiegel der Gotteserkenntnis erkennen wir uns selbst. Also wenn wir Gott erkennen in seinen Eigenschaften, in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe, dann stehen wir vor einem Spiegel und dann lernen wir uns auch selbst kennen. Ein bekanntes Beispiel, Jesaja 6. Jesaja, er ruft aus, wehe mir, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Gott der Heerscharen, gesehen. Das ruft Jesaja aus, als er einen Blick tut in den Himmel und er sieht den Thron Gottes und den Gott der Herrlichkeit umgeben von den Cherubim. Und als er das sieht, dann fällt er zu Boden und kann nur noch ausrufen, wehe mir. Er sieht seine ganze Sündhaftigkeit, obwohl er da zu dem Zeitpunkt schon ein Prophet war. Und ich meine, dass hier an diesen Beispielen die Defizite der heutigen Evangelisation deutlich werden. Evangelisation wird immer mehr zu einer Unterhaltungsveranstaltung und der Evangelist, wird immer mehr zu einem Talkmeister, zum Entertainer, der mit Charme und Witz die Besucher bei Laune hält. Ich karikiere ein bisschen bewusst. Er bietet den Zuhörern das, was sie gerne hören möchten, und nicht mehr das, was Gott als Heilsbotschaft, als Evangelium verkündigt haben möchte. An dieser Stelle möchte ich auf das wichtige Buch von Wilfried Plock hinweisen. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon. Gott ist eben nicht pragmatisch, wie Zweckmäßigkeitsdenken die Gemeinde zerstört. Also dieser Ansatz, das Evangelium bedürfnisorientiert oder besucherfreundlich zu verkündigen, wird in diesem Buch sehr, sehr deutlich behandelt. Also Gott ist eben nicht pragmatisch. Ein anderes Beispiel, der weltweit bekannteste Fernsehprediger ist Robert Schuller. Ich weiß nicht, ob euch der Name bekannt ist. Hier in Deutschland vielleicht nicht so wie gerade in den USA und auch in Russland. Mit seinem sogenannten Gottesdienst Stunde der Kraft in seiner Kristallkirche erreicht er jeden Sonntag etwa 20 Millionen Zuhörer, so sagt er. Also diese Sendung wird übertragen in alle möglichen Sprachen und auch hier in Deutschland auf NBC, glaube ich, kann man den um 19:30 oder um 23:30 sehen. Und das wird von vielen Menschen gesehen. Ich habe auch viele persönlich gesprochen. Vor einigen Monaten war er in Deutschland, gar nicht weit von weg von uns, in Lüdenscheid. Und ich war natürlich sehr, sehr gespannt, den Mann persönlich kennenzulernen. Ich hatte manches von ihm gelesen, auch über ihn gelesen. Und das war also ganz interessant. In der Kulturhalle in Lüdenscheid hielt er 2 Abendvorträge und am Samstag war dann eine sogenannte Pastorenkonferenz, wo ich mich dann auch reingemogelt habe, um diesen Mann jetzt mal aus nächster Nähe zu erleben. Zunächst einmal zu diesen Abenden in der Kulturhalle, 800 bis 1000 Besucher, ich weiß nicht genau, vielleicht waren es mehr oder weniger. Erstmal ein 75-minütiges Vorprogramm. Also ich wollte gerne Robert Schuller kennenlernen und musste mir dann erstmal ein paar Bands gefallen lassen und Vorstellung der Arbeit von Walter Heidenreich und so weiter und so weiter. Und dann wurde er durch eine Seitentür hereingeführt, natürlich unter stehenden Ovationen der Leute. Und dann hat er wiederum nicht 20 Minuten, das muss man sagen, mindestens eine Stunde lang aus seinem Leben erzählt und geplaudert. Und das war recht nett anzuhören. Er ist dann wirklich ein sympathischer Mann, der gut unterhalten kann. Irgendwie ist er einem sehr sympathisch, finde ich. Also man kann ihn wirklich gerne haben, hat auch Humor, auch durchaus Selbstkritik. Aber er hat in der ganzen Zeit, wenn ich mich recht entsinne, die Bibel überhaupt nicht in der Hand gehabt. Ab und zu hat er mal einen Bibelvers zitiert, aber nur ganz bestimmte Bibelverse. Und er scheute sich nicht, gleich am ersten Abend zu sagen, es ist unweise und falsch, wörtliches Zitat, den Zuhörern in der Evangelisation zu sagen, dass sie Sünder sind. Und die Reaktion des Volkes, und das waren alles bekennende Christen, sofortiger Applaus. Also sagt ein weltweit bekannter Fernsehevangelist, der von Billy Graham empfohlen wurde und wird und sich als Freund von Billy Graham nennt, es ist völlig unweise und falsch, den Zuhörern zu sagen, dass sie Sünder sind. An anderer Stelle hat er geschrieben, wenn ein Mensch glaubt, dass er verloren ist, kann er nicht gerettet werden. Das muss ich mir mal vorstellen. Also der stellt das Evangelium auf den Kopf. Die Bibel sagt, du musst erst mal erkennen, dass du verloren bist, damit du gerettet werden kannst. Für ihn heißt Bekehrung, dass man sich von einem negativen Selbstbild zu einem positiven Selbstbild bekehrt. Und deswegen Selbstannahme, Selbstliebe, das ist so sein Evangelium. In seiner Autobiografie, die ist im Schulte und Gerd Verlag erschienen, wo auch die Bücher von Bill Hybels und Rick Warren erschienen sind, Dicker Schinken, meine Lebensreise. Ich habe das mit großem Interesse gelesen, dieses Buch. Auch das Buch ist gut geschrieben, auch sehr interessant, aber gibt eben auch Aufschluss auf seine ganze Entwicklung. Er kommt aus dem Calvinismus, aus dem Holländischen, auch ganz interessant, und sagt von sich, dass er eben den Calvinismus nun ganz neu definiert und unserer Zeit anpasst und eben, dass er eine Theologie, eine Mischung von Psychologie und Theologie und so weiter geschaffen hat. Und in dieser Autobiografie, da schildert er seinen Werdegang zu einer positiven Theologie und wie er den angeblichen Gegensatz zwischen den Lehren des Paulus und den Lehren Jesu erkannt hat. Also er sagt mit anderen Worten, die Theologie des Paulus kann man überhaupt nicht übereinbringen mit der Theologie des Herrn Jesus. Und sagt dann und schreibt hier auch sehr deutlich, dass der Jesus niemals irgendjemand einen Sünder genannt habe. Was sagt ihr dazu? Er hätte also die ganze Bibel durchgelesen, das ganze Neue Testament, und der Jesus hätte nicht ein einziges Mal einen Menschen einen Sünder genannt. Nun halte ich das für möglich, wenn man das Wort Sünder in der Konkordanz sucht, dass man das nicht findet. Aber er hatte sich nicht gescheut, den Juden zu sagen, ihr seid von eurem Vater dem Teufel. Oder er hat einen seiner Jünger sogar als Teufel angeredet. Oder weiche von mir Satan. Er hat die Pharisäer mit entsprechenden Worten angesprochen, Otterngezücht, Schlangenbrut in dergleichen mehr. Und das deckt sich ja doch wohl mit der Bezeichnung Sünder, oder nicht? Aber so versucht er den Menschen zu suggerieren, dass eben völlig falsch ist, dass man von sich erstmal eine schlechte Meinung hat. Nein, das ist Gift. Wir müssen also gut über uns selbst denken. Und nur dann, wenn wir ein gutes und gesundes Selbstbild haben, dann können wir uns auch positiv entwickeln. Dieses sein sogenanntes Evangelium führte dann auch dazu, dass er im Jahr 99 von dem Großmufti von Syrien eingeladen wurde. Das ist einer der fünf großen muslimischen Führer des Islam, in seiner Moschee zu predigen vor 15.000 Moslems. Und er berichtet dann, wie er da vor diesen Menschen gepredigt hat, mit einem Mufti, den er als einen der großen Glaubensführer, die Christus die Ehre geben, bezeichnet. Und das führt eben dahin. Er schreibt, dass er bei diesem Mufti die gleiche Aura verspürt hat wie bei Mutter Teresa, wie bei Billy Graham und wie bei Zhong Yicho. Also das ist ganz hochinteressant. Und dann endet er dann seine Biografie und seine Ausführungen mit folgenden Worten. Ich wage es, einen mutigen Traum zu träumen, dass positiv denkende Gottesgläubige sich über die Illusion erheben werden, die viele Religionen der Welt ihnen aufgezwängt haben, und dass die Oberhäupter der großen Glaubensrichtungen die dogmatischen Eigenheiten überwinden und sich entscheiden werden, sich nicht auf die Meinungsverschiedenheiten zu konzentrieren, sondern über die trennenden Dogmen hinweg und zusammenzuarbeiten, um der Welt Frieden, Wohlstand und Hoffnung zu bringen. Also das ist seine Vision, sein Traum vom Möglichkeitsdenken, dass alle Glaubensführer der verschiedenen Religionen mithelfen, dass diese große eine Weltreligion entsteht. Warum sage ich euch das? An sich wäre Robert Schuller gar nicht so interessant, seine Biografie zu lesen, wenn er nicht der geistige und geistliche Vater wäre von Rick Warren und von Bill Hybels. Und genau diese beiden Männer schicken immer wieder ihre Mitarbeiter in die Seminare von Robert Schuller. Motivationstraining, dafür ist Robert Schuller nicht nur in den Willow Creek-Gemeinden bekannt, auch in der Welt. Er wird oft zu ganz anderen Veranstaltungen eingeladen, weil er wirklich motivieren kann und Leute auf Trab bringt. Er schreibt hier in diesem Buch davon, wie Rick Warren und Bill Hybels seine Ideen praktiziert haben und sie ihren Lehrer übertroffen haben. Und wenn man also sehen möchte, wie sich seine Lehren auswirken, dann mögen wir noch bitte nach Willow Creek gehen oder nach Settleback, also Rick Warren, da würde man die praktischen Ergebnisse seiner Philosophie kennenlernen. Und deswegen glaube ich, dass wir wirklich aufpassen müssen, was verkündigen wir, was ist das Evangelium und wohin führt es, zu welchen Konsequenzen führt es, wenn wir die Buße, Sündenerkenntnis unterbetonen in unserer Evangelisation. Dann kommen wir sehr, sehr schnell dahin, wo eben auch viele Evangelisten heute hinkommen, die ein großes Publikum erreichen. Aber die Frage ist, mit welcher Botschaft? Und angesichts dieser Entwicklungen ist also nötig, dass wir uns das Menschenbild der Bibel neu bewusst machen und in unserer Verkündigung nicht davon ausgehen, dass der Mensch im Kern gut ist und ein Suchender ist. Natürlich sucht der Mensch etwas, aber er sucht nicht Vergebung seiner Sünden, nicht Frieden mit Gott, sondern alles mögliche andere. Und wir müssen eine biblische Diagnose des Zustandes des Menschen stellen und den Mut haben, diese Diagnose deutlich und ungeschminkt zu verkündigen. Sonst machen wir uns vor Gott und Menschen schuldig. Benedikt Peters, der hat ja diese großartige Biografie geschrieben über Georg Whitfield, diesen wahrscheinlich größten Erweckungsprediger, den wir in den letzten Jahrhunderten hatten. Und dort schildert er unter anderem natürlich auch den theologischen Unterschied zwischen Whitfield und Wesley und wie die beiden Freunde und diese beiden wirklich großen Vorbilder auch für mich leider in einigen theologischen Fragen große Unterschiede hatten. Und das hat damals die Erweckungsbewegung und die Gläubigen gespalten in zwei Lager. Whitfield hat immer wieder versucht, den Kontakt zu Wesley zu halten. Und dann schreibt er eines Tages, mit anderen Worten sagt er, John, wir haben uns jetzt lang genug gestritten, ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht, ob er verloren gehen kann oder nicht, oder eben ewig sicher ist. Er schreibt dann, ich hoffe, dass wir voneinander Feuer fangen und in heiligem Eifer darin wetteifern, wer unter uns den Menschen am tiefsten erniedrigt und den Herrn am höchsten erhöht. Das hat er vorgeschlagen, dass der ganze Streit damit beendet werden sollte. Ein Wetteifer, wer von uns beiden wird den Menschen am tiefsten erniedrigen und Gott am höchsten erhöhen. Kann man sich das heute in der Evangelisation vorstellen? Kann ich mir das vorstellen, dass ich mir Mühe gebe, dass ich wetteifere, den Menschen so tief wie möglich zu erniedrigen? Wer tut das schon gerne? Aber der Jesus hat das getan, Paulus hat das in aller Deutlichkeit gepredigt und das ist unser Auftrag, Buße zu Gott zu predigen, den Menschen deutlich zu machen, dass er vor Gott keinen Wert hat und dass das Einzige, was er tun kann, sich vor Gott zu demütigen und anzuerkennen, wie Gott über ihn denkt. Whitfield starb im Alter von 56 Jahren, nachdem er 25 Jahre rastlos in England und in den USA unterwegs war. Man schätzt, dass er etwa 30.000 Predigten gehalten hat in diesen 25 Jahren. Können aber jetzt umrechnen pro Tag wie viel. Und Gott hat diesen Mann wirklich benutzt, um England und Amerika umzukrempeln. Interessant ist, dass er schon zu Lebzeiten gewünscht hat, dass sein Freund und Feind John Wesley seine Beerdigung halten soll und eine auf der Beerdigung Nachruf halten soll. Nun ist Whitfield leider in den USA gestorben, auch dort beerdigt worden, aber Wesley war in London und hat dann dort eine Trauerfeier gehalten zum Gedenken an George Whitfield, wo Tausende zusammenkamen. Und ich habe mich unwahrscheinlich gefreut über das Zeugnis, das John Whitfield über diesen Mann hinterher ausgestellt hat. Er sagt in dieser Ansprache, sein grundlegendster Punkt war der, dass er Gott alle Ehre gab über jegliches Gute, das im Menschen sein mochte. Im Werk der Rettung erhöhte er Christus so hoch er konnte und erniedrigte den Menschen so tief er konnte. Sein großer Grundton war, dass in der Natur des Menschen keine Kraft und in ihm kein Verdienst ist. Alle Gnade, etwas Richtiges zu denken, zu reden, zu tun, kommt von und aus dem Geist Christi und alles Verdienst ist im Blut Christi. Es ist im Menschen keine Kraft, ehe sie ihm von oben gegeben wird. Auch nur ein gutes Werk zu tun, ein gutes Wort zu sprechen oder ein gutes Begehren zu formen. Denn es genügt nicht zu sagen, alle Menschen seien an der Sünde erkrankt. Nein, alle Menschen sind tot in Übertretungen und Sünden. Und wir sind hilflos, sowohl bezüglich der Macht der Sünde als auch der Schuld der Sünde. Denn wie soll ein Reiner aus Unrein hervorkommen? Niemand als Allmächtige allein vermag das zu tun. Wer kann die auferwecken, die tot in ihren Sünden sind und Übertretungen? Niemand als der, der uns aus dem Staub des Erdbodens zum Leben erweckt hat. Und so weiter und so weiter. Das Zeugnis hat Wesley seinem Freund John Whitfield ausgestellt, nachdem der Whitfield heimgegangen ist. Er hat Gott alle Ehre gegeben und den Menschen so tief wie möglich erniedrigt. Von wem könnte man das heute sagen? Wenn wir diese Messlatte an die Verkündigung heute bekannter Evangelisten und auch an unsere eigene Verkündigung legen, dann müssen wir uns alle schämen, denke ich. Erheben wir wirklich Christus so hoch, wie wir können und erniedrigen wir den Menschen so tief wie möglich. Wir neigen alle dazu, den Menschen irgendwie doch auf ein höheres Niveau zu bringen in unserer Predigt, in unseren Gesprächen und den Herrn Jesus auf unser Niveau herunterzuziehen. Luther formulierte in seinen Beweisen zur 28. These, die er damals angeschlagen hat, folgenden Satz: Die Sünder sind deshalb angenehm, weil sie geliebt werden. Sie werden nicht geliebt, weil sie so angenehm sind. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Satz. Aber das hat man heute völlig vergessen. Mit anderen Worten, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Das wird ja immer wieder gepredigt heute. Sondern wir sind wertvoll. Warum? Weil Gott uns liebt. Das ist unser eigentlicher oder einziger Wert. Gott liebt uns. Nun, ich zitiere jetzt einmal Ulrich Bazzani. Und ich möchte jetzt gleich betonen, dass ich ihn sehr, sehr schätze, auch wenn er viele Kompromisse macht und fragwürdige Koalitionen eingegangen ist und eingeht. Ich glaube, dass er wirklich einer der begabtesten und eifrigsten Evangelisten im deutschsprachigen Raum ist. Ich kenne ihn eigentlich schon einige Jahrzehnte, habe immer wieder Begegnungen mit ihm gehabt, wenn auch nicht sehr intensiv. Ich habe seine Bücher alle gelesen, die meisten auch mit ganz großer Freude und Dankbarkeit. Beide haben wir einen geistlichen Vater, Pastor Wilhelm Busch. Er ist ja einer seiner Nachfolger auch geworden, ist sehr geprägt vom Weiglerhaus. Aber jetzt in der Pro-Christ-Evangelisation, in seinen letzten Predigten, da findet man neben einigen wirklich sehr guten Aussagen, auch über Sünde und auch über die Hölle, die er nicht verschweigt, zum Beispiel folgende Sätze. Das ist aus einer Predigt, weiß nicht, am dritten Abend, glaube ich. Ich habe am Anfang die Theaterszene erwähnt, in der eine junge Frau anklagt. Sie durfte unter dem Druck des Vaters nicht ihr eigenes Leben entdecken und entwickeln. Am Ende dieser Theaterszene, die wurde also gespielt auf der Evangelisation, wird die Stimme Gottes hörbar, Zitat, mein Kind, ich liebe dich, du bist begabt und sehr schön und genau so, wie ich dich gewollt habe. Gemeinsam werden wir großartige Dinge tun. Du bist für mich sehr wertvoll. Jetzt Bazzani als Kommentar dazu. Hören Sie diese Stimme Gottes auch für sich? Sie kommt vom Kreuz. Wenn Sie wissen wollen, dass Sie für Gott einen unendlichen Wert haben, dann blicken Sie auf das Kreuz des Herrn Jesus Christus. Da ist es bewiesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und so weiter. Nun, auf den ersten Blick werdet ihr sagen, ja, was wollt ihr eigentlich? Der hat auch das Evangelium hiermit deutlich gemacht. Aber was ist die Stimme, die vom Kreuz kommt? Mein Kind, ich liebe dich, du bist begabt und sehr schön und genauso, wie ich dich gewollt habe. Das ist die Stimme Gottes zu einem Sünder. Ist der Mensch so, wie Gott ihn gewollt hat? Natürlich nicht. Und das wird eben heute leider in der Evangelisation sehr, sehr oft verschwiegen und nicht deutlich genug herausgestellt. In anderer Predigt, da sagt er, dass eben durch eine Beziehung zu Gott in unser Leben totale Sicherheit kommt, ein starkes Selbstwertgefühl. Ich bin geliebt. Der ewige Gott hat für mich das größte Opfer gebracht, um mir zu zeigen, wie kostbar ich ihm bin. Ich bin wer? Wir werden innerlich stark, wenn wir uns dem öffnen. Also gerade auch in dieser Predigt ist keine Rede von unserer völligen Verdorbenheit und Verlorenheit, sondern unser Wert wird hier deutlich gemacht und der wird natürlich dann nochmal aufgewertet dadurch, dass Christus uns liebt. Ich habe nun zwei Beispiele herausgesucht. Ich könnte natürlich auch sehr viele positive Zitate von ihm bringen. Ich wollte mit diesem Beispiel nur einfach mal deutlich machen, wie das leider in unserer Evangelisation heute üblich geworden ist, dass man den Menschen eben in dieser Weise beurteilt und besieht. Zu diesem Thema würde ich gerne auf das Buch hinweisen von Wolfgang Nestvogel, Evangelisation in der Postmoderne, das ist im letzten Herbst erschienen, wie Wahrheit den Pluralismus angreift. Das Buch liegt auch da hinten. Also für diejenigen, die sich darüber Gedanken machen möchten oder die sich dafür interessieren, wie gerade unsere Zeit auch unsere Verkündigung beeinflusst und verändert hat, eben die sogenannte Postmoderne, der wird sehr dankbar sein für das, was er hier in diesem Buch ausführt. In der Lebensgeschichte von Spurgeon erzählt und schildert er seine Bekehrung. Und das ist so schön, das möchte ich euch vorlesen. Und das macht gleichzeitig deutlich, wie ganz anders wir heute evangelisieren und wie die Menschen auch ganz anders auf das Wort Gottes, auf das Evangelium reagieren. Er ist, glaube ich, im Alter von 16 Jahren oder 14 Jahren zum Glauben gekommen. Und er schreibt von sich in einer sehr bildhaften Sprache, die für Spurgeon deutlich ist. Mein Herz war Brachland, mit Unkraut bedeckt. Aber eines Tages kam der große Bräutigam und begann meine Seele zu pflügen. Er kam mit 10 schwarzen Pferden. Er benutzte eine scharfe Pflugschar und zog tiefe Furchen. Die schwarzen Pferde, das waren die 10 Gebote. Und es war die Gerechtigkeit Gottes, die meinen Geist wie eine Pflugschar aufriss. Ich war verdammt, hoffnungslos, hilflos. Ich dachte, ich stünde direkt vor der Hölle. Dann kam eine neue Zeit des Pflügens in eine andere Richtung. Denn als ich das Evangelium zu hören begann, tröstete es mich nicht. Ich wünschte wohl, Teil daran zu haben, aber ich fürchtete, eine solche Gnade komme für mich nicht mehr in Frage. Wer hat heute noch solche Empfindungen? Die auserwähltesten Verheißungen Gottes blickten mich finster an und seine Drohungen donnerten auf mich herab. Ich betete, fand aber keine Antwort des Friedens. Und dieser Zustand hielt lange an. Doch kostbar ist der Wein, der in der Kälte des Überführtwerdens gepresst, rein das Gold, das aus den Minen der Umkehr geborgen wird. Und herrlich glänzen jene Perlen, die in den Tiefen der Trübsal gefunden werden. Wenn der Herr uns nicht gedemütigt hätte, hätten wir eine solche tiefe Demut nie kennengelernt. Schon immer haben wir die schärfsten Pfeile aus dem Köcher unserer eigenen Erfahrung gezogen. Keine Schwerter sind von so gutem Material wie die, die in dem Feuer seelischer Schwierigkeiten geschmiedet sind. Jetzt kommt's. Eine geistliche Erfahrung, die sorgsam durchmischt ist mit dem tiefen und bitteren Geschmack der Sünde, ist für den, der sie hat, von großem Wert. Es ist schwer, sie zu trinken, aber im ganzen späteren Leben wirkt sie heilend. Unsere vielen Evangelisationen machen es den Menschen leicht, Frieden und Freude zu erlangen. Ob hier der Grund für die oberflächliche Frömmigkeit liegt, die wir heute überall beachten? Damit wollen wir über die modernen Bekehrten nicht urteilen, aber wir ziehen jene Form geistiger Erfahrung vor, die die Seele den Kreuzesweg des Weinens führt und ihr zuerst die eigenen Schwärze zeigt, bevor sie ihr versichert, in jeder Hinsicht rein zu sein. Zu viele denken oberflächlich über Sünde und genauso über den Erlöser. Wer vor Gott gestanden hat, überführt und verdammt mit dem Strick um den Hals, der wird auch vor Freude weinen, wenn er Vergebung erhält. Er wird das Böse hassen, das ihm vergeben wurde. Er wird zur Ehre des Erlösers leben, durch dessen Blut er gereinigt wurde. Finde ich sehr, sehr schön umschrieben. Wer vor Gott gestanden hat, überführt und verdammt mit dem Strick um den Hals, ja, der wird auch vor Freude weinen, wenn er dann die andere Seite des Evangeliums hört, das Wort der Vergebung. Warum machen wir heute in unserer Evangelisation, in unseren Evangelisationen, in unseren auch persönlichen Evangelisationen diese Erfahrung nicht? Vielleicht, weil wir keine Geduld haben, weil wir nicht warten können, weil wir nicht damit rechnen, dass das Wort Gottes wirklich wie ein Same ist, der irgendwann wirkt und, ja, wenn wir viel beten und der Herr Gnade gibt, dann auch in die Tiefe führt und dann auch Frucht bringt. Wir wollen gerne im Schnellverfahren Bekehrungen haben. Und wie gesagt, ich sage das selbstkritisch auch zu mir. Ich habe vor einer Woche noch eine Evangelisation gehabt in Detmold und ich muss mich immer wieder prüfen. Mensch, im Grunde tue ich ja auch das, was ich verurteile in anderen Botschaften. Und ich möchte auch gerne, dass Menschen sich anschließend bekehren und war natürlich heidenfroh, dass auch einige gekommen sind und sich bekehrt haben. Man hat nicht die Geduld, man hat nicht das Vertrauen, dass Gott das Wort, wenn wir es deutlich predigen, segnen wird. Das Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt und alles andere können und sollten wir ihm überlassen. Zum letzten Punkt, das Wort vom Kreuz. Also ich habe versucht, diesen einen Aspekt der Buße als Teil des Evangeliums euch vorzustellen und euch das wichtig zu machen. Und ich bitte euch ganz herzlich, darüber doch nachzudenken. Möchte ich aber doch schließen mit dem Wort vom Kreuz. Und das schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Sehr schön, wir kennen alle diese Verse, 2. Korinther 5. Vers 20 und 21, so sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Beim Nachdenken über dieses Thema ist mir deutlich geworden, dass wir nicht nur den Zustand des Menschen so deutlich sehen, wie das Neue Testament ihn beschreibt, als verloren, als verdorben, als tot, sondern auch unser Verständnis und unsere Predigt über das Kreuz Christi ist dadurch auch sehr einseitig geworden. Und das Wort vom Kreuz nimmt auch in unseren Evangelisationen im Allgemeinen nur einen kleinen Raum ein. Natürlich, man spricht davon, der Jesus ist für dich gestorben. Und man redet von der selbstlosen Liebe Gottes, die im Kreuz Christi deutlich wird. Aber meist wird auch die Kreuzigung nur aus der Sicht des Menschen geschildert. Achtet mal auf Evangelisationspredigten oder auch über Predigten über das Kreuz. Was wird hier betont? Was wird deutlich gemacht? Meist doch die Leiden, die der Jesus erlitten musste von Seiten der Menschen, oder? Und das wird dann in sehr, sehr lebhaften Farben gemalt. Und da kann man natürlich auch die Menschen zum Weinen und zur Erschütterung bringen. Die Grausamkeit der Geißelung, der furchtbare Prozess der Kreuzigung, die schrecklichen körperlichen Qualen, der Hohn und Spott der Menschen. Ein Beispiel dafür ist der Film Die Passion Christi. Und da wird das ja besonders eindrücklich geschildert. Man hat das also auch vor Augen. Für mich auch grundsätzlich ein Problem, aber das ist ein anderes Thema. Und natürlich ist das auch eine Seite des Kreuzes, die wir durchaus predigen können und sollen. Es gehört ja zu den Leiden des Herrn. Aber das alleine wäre zu wenig. Millionen von Menschen aller Welt haben diesen Film gesehen. Viele bekannte Evangelisten haben damals gesagt, als der Film veröffentlicht wurde oder gezeigt wurde, es wird eine weltweite Erweckung geben aufgrund dieses Films. Es gibt zig Beispiele dafür, wie bekannte Evangelisten riesige Stadien oder Kinos gemietet haben, kostenlos Eintrittskarten verteilt haben, weil sie überzeugt waren, wenn die Menschen diese Bilder sehen von der Geißelung, von der Kreuzigung, das wird die dermaßen erschüttern. Die können nicht anders, die müssen sich bekehren, wenn sie das sehen. Aber wer redet heute noch über diesen Film? Natürlich waren die Menschen erschüttert, wir haben das ja miterlebt. Und viele junge Geschwister unserer Versammlung haben vor dem Kino dann versucht, Bücher anzubieten, zu verteilen. Die haben mir oft erzählt, wie die Menschen nicht mehr fähig waren, was zu sagen. Die waren so erschüttert von den Eindrücken, die konnten teilweise überhaupt nicht mehr reden. Und die haben mit Dankbarkeit nach diesen Büchern gegriffen. Solche Filme und auch solche Beschreibungen der Kreuzigung können unsere Gefühle unwahrscheinlich erregen. Das allein ist ja auch nicht verkehrt. Nur das Entscheidende, was am Kreuz geschehen ist, das kann eben kein Film schildern oder zeigen. Das kann auch kein Schauspieler vermitteln. Denn nicht nur die Menschen haben den Herrn Jesus gekreuzigt und sein Blut vergossen, sondern der Jesus selbst hat sein Blut und sein Leben als stellvertretendes Opfer für uns gegeben. Und nicht die körperlichen Qualen, die Menschen zugefügt haben, haben uns mit Gott versöhnt, sondern das, was in 3 Stunden der Finsternis am Kreuz geschah, was die Menschen damals kaum sehen konnten oder gar nicht ahnen konnten, was da am Kreuz geschah, wo Gott praktisch einen Vorhang zieht, um das, was hier geschieht, und wo wir auch nicht als Gläubige nachhinein sehen können. Es scheint so, als wollte Gott uns sagen, ja, das ist wirklich hier ein Geheimnis und das geht in Dimensionen, die wir nie hier auf der Erde erahnen werden, was da geschehen ist, als Christus für uns zur Sünde gemacht wurde. Dort hat der gerechte Gott unsere Sünden auf den Jesus gelegt und hat an ihm die Strafe vollzogen, die wir alle verdient haben für jede einzelne Sünde. Die Bibel nennt das Stellvertretung. Eine Wahrheit, die in vielen Bildern im Alten Testament vorgestellt wird, in vielen Opfern. Denken wir an den Sündenbock, 3. Mose 16, großer Versöhnungstag und so weiter und so weiter. Und so macht das Kreuz deutlich, wie schrecklich Sünde in Gottes Augen ist, so dass der Jesus als unser Sündenbock stellvertretend die Strafe für unsere Sünden sühnt. Und so wird am Kreuz die Liebe Gottes auf der einen Seite durch den Jesus geoffenbart, aber auch seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, mit der er Sünde richten muss. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jede einzelne Sünde meines Lebens hat Gott an den Herrn Jesus am Kreuz gerichtet. Wir denken oft, ja, da ist irgendwie ein Klumpen Sünde pauschal auf Jesus gelegt worden, er hat dafür bezahlt, fertig aus, es ist vollbracht. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen, ich möchte auch vorsichtig sein, aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, hat Gott den Herrn Jesus für jede einzelne meiner Sünden den Herrn gestraft, hat er dafür bezahlt, hat er dafür gesühnt. Wie das möglich ist, die Millionen Sünden meines Lebens, und dann die Millionen von Sünden aller derer, die an Jesus gläubig geworden sind, das kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht. Aber der Jesus war am Kreuz auch der Sohn Gottes, Gott selbst. Wir werden vielleicht in der Ewigkeit das mal andersweise verstehen lernen, was da wirklich geschehen ist. Und wer das verstanden hat und begriffen hat, dass Gott jetzt einen gerechten Grund hat, um Sünde zu vergeben, nicht nur, weil er Liebe ist und Sünde zudeckt, sondern weil der Jesus deine und meine Schuld am Kreuz bezahlt hat, der hat wirklich erkannt, dass es einen gerechten Grund gegeben hat für Gott, uns mit ihm zu versöhnen, dass Rechtfertigung möglich ist, Friede mit Gott möglich ist, weil unser Stellvertreter für uns eingetreten ist. Und das ist das Geheimnis des Kreuzes, das uns in den Briefen des Neuen Testamentes vorgestellt wird. Ist das nicht interessant, dass in den Briefen die körperlichen Qualen des Herrn Jesus, soweit ich mich entsinne, kaum oder gar nicht beschrieben werden? Der Hebräerbrief, der von dem Opfer Christi spricht, nur an ganz wenigen Stellen werden seine Schmerzen und seine seelische Not beschrieben. Vor allem wird aber sein Opfer beschrieben, dass er sein Leben gegeben hat. Warum schildern die Evangelisten in den vier Evangelien die Kreuzigung nicht so in diesen blutigen Farben, wie wir das heute in der Verkündigung oft tun und auch in den Filmen? Da wird ganz nüchtern berichtet und sie kreuzigten ihn da selbst. Würde auch viel mehr Eindruck machen, wenn die Kreuzigung in allen Einzelheiten da geschildert würde. Wir finden im Alten Testament Hinweise dafür, über die Gefühle des Herrn am Kreuz, natürlich. Aber der Bericht ist sehr sachlich. Aber die drei Stunden der Finsternis, die werden von zwei Evangelisten oder von dreien sehr betont, was er dort gesprochen hat, wie es dunkel wurde, was die Folgen waren, die Felsen zerrissen, Vorhang im Tempel riss von oben nach unten, verstorbene Heilige standen auf und dergleichen mehr. Und das, meine ich, sollte auch der Inhalt unserer Predigt sein. Das Wort vom Kreuz. Wir wollen nicht verschweigen die körperlichen Leiden des Herrn. Die Reaktion der Menschen auf die Liebe Gottes. Weg mit ihm an ein Kreuz. Aber bitte vergesst nicht die Hauptsache des Kreuzes. Dort starb der Reine für uns Unreinen. Stellvertretung. Das müssen wir deutlich machen. Viele Bilder benutzen des Alten Testamentes. Und wenn man das einmal verstanden hat, ja, das ist wirklich Evangelium für jemanden, der weiß, ich bin verloren, ich bin Sünder, ich kann vor Gott, so wie ich bin, nicht erscheinen. Mir ist aufgefallen, dass in vielen evangelistischen Vorträgen und Büchern ein Zusammenhang deutlich wird. Autoren und Verkündiger, die die völlige Verdorbenheit des Menschen verschweigen oder sehr wenig betonen, verwässern meist auch den Kern des Evangeliums, die Stellvertretung und Versöhnung durch das Opfer Jesu am Kreuz. Denn durch das Kreuz und unter dem Kreuz wird beides deutlich. Einmal, wie der Mensch ist, völlig verdorben, bösartig, völlig verloren. Und auf der anderen Seite natürlich, wie Gott ist, seine Liebe, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Und nur derjenige, der beides möglichst tief erfahren hat, und dem Gott in seiner Gnade dafür die Augen und das Herz geöffnet hat, der einen Blick in die finstere, stinkende Kloake seines eigenen Herzens getan hat, aber der dann auch seinen Blick auf das Herz Gottes richten konnte, wird in der Lage sein, das Evangelium dankbar, mutig, freudig und auch vollmächtig zu verkündigen. Das sage ich mir selbst und das möchte ich euch auch sagen. Und ich bete und bitte, dass der Jesus uns das durch sein Wort, durch seinen Geist ganz neu deutlich macht, wer wir sind und wer Gott ist, was dort am Kreuz für uns geschehen ist. Das ist das, was ich auf dem Herzen hatte zu sagen. Vielen Dank für euer Zuhören. Wilfried oder Christian, machst du weiter.